ekelhafte Handlung unterscheidet. Es gibt 20 Arten von religiösen Schriften, die Dharma-Shastras genannt werden, angefangen mit der Manu-Sanghita und der Parashara-Sanghita. Doch in diesem Vers wird Folgendes hervorgehoben. Obgleich man von den Reaktionen auf äußerst sündhafte Tätigkeiten frei werden mag, indem man den religiösen Prinzipien dieser Schriften folgt, kann dies einen sündhaften Menschen nicht zur Stufe des liebevollen Dienstes für den Herrn erheben. Auf der anderen Seite befreit es einen sofort von den Reaktionen auf die größten Sünden, wenn man auch nur einmal den heiligen Namen des Herrn chantet. Darüber hinaus erhebt es einen zur Ebene des liebevollen Dienstes für den höchsten persönlichen Gott, der als Uttama Shloka beschrieben wird, da er für seine glorreichen Taten berühmt ist. So dient man dem Herrn, indem man sich an seine Gestalt, seine Merkmale und seine Spiele erinnert. Srila Bishwanath Chakravarti Thakur erklärt, dass all dies aufgrund der Allmacht des Herrn einfach nur durch das Chanten der heiligen Namen des Herrn möglich ist. Wer sich durch die Verrichtung vedischer Rituale nicht erreichen lässt, erlangt man durch das Chanten der heiligen Namen des Herrn mit Leichtigkeit. Den heiligen Namen zu chanten und in Ekstase zu tanzen ist so einfach und erhaben, dass man alle Segnungen des spirituellen Lebens erlangen kann, indem man einfach diesem Vorgang folgt. Deshalb verkündet Sri Chaitanya Mahaprabhu Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam, höchster Ruhm dem Sri Krishna Sankirtan. Die von uns begonnene Sankirtan-Bewegung bietet den besten Vorgang, von allen sündhaften Reaktionen geläutert zu werden und sofort zur spirituellen Ebene zu gelangen. Namaham Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Askacharya Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Govakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Ich lese noch einmal den Text vor und dann habe ich einen. Durch das Folgen der vedischen Ritualzeremonien oder das Verrichten von Bußen werden sündhafte Menschen nicht so sehr geläutert, wie dadurch, dass sie einmal den heiligen Namen Sri Haris chanten. Obgleich ritualistische Buße einen Menschen von sündhaften Reaktionen befreien mag, erweckt sie nicht den hingebungsvollen Dienst im Gegensatz zum Chanten der Namen des Herrn, das einen an den Ruhm, die Vorzüge, die Merkmale, die Spiele und das Zubehör des Herrn erinnert. Also die Aussage des Textes ist, glaube ich, sehr klar. Die vedischen Ritualzeremonien können einen Menschen zwar vor den Auswirkungen von schwererer und schwerster Sünde beschützen in gewisser Weise, aber sie können einen Menschen nicht auf die transzendentale oder die spirituelle Ebene hinbringen, die Ebene der Bhakti. Das bringt uns zu einer Frage, nämlich der Frage, was genau ist Bhakti? Wenn wir diese Frage stellen, dann werden wir finden wir eine sehr interessante Antwort von Jiva Goswami. Seht mal, die Ritualzeremonien sind Tätigkeiten, die in die Gunaitan sind, das heißt von der Erscheinungsweise der Tugend getragen werden. Hingebungsvolles Dienen hat aber nichts mit den Erscheinungsweisen zu tun, ist also nicht materiell bewegt, sondern es muss immer eine spirituelle Bewegung stattfinden für hingebungsvollen Dienst. Ihr wisst, dass nun Jiva Goswami erklärt, will also zeigen und uns verständlich machen, wie es letztendlich nicht auf die Erscheinungsweisen der Natur drauf ankommt, um Bhakti auszuüben. Und zwar benutzt er das Beispiel von Vritasura, der in Rajas und in Tama handelte. Er war, wie ihr wisst, verflucht worden von Parvati. Er war einstmals Chitraketu, der große Devoti, handelte aber in dem Leben, wo er den Fluch Parvatis auf sich trug, sehr stark in Unwissenheit und Leidenschaft. Er war ein Dämon. Er lebte das Leben eines Dämons. Er kämpfte gegen die Asuras und gegen die Suras und er fragt nicht, was er aß, fragt nicht, was seine Lebensgewohnheiten waren. Es war ein vollwertiger Dämon, ein Asura. Trotzdem hatte er gegen Ende seines Lebens wunderschöne Gebete gebetet zu Krishna, die also so voller Bhakti waren, dass wir sagen, dass das Bhagavatam sich hervorhebt durch eines dieser Gebete, welches auf der Ebene des spontanen hingebungsvollen Dienstes ist. Also sind eigentlich zwei Gebete insbesondere. Die Gebete sagen, aus wann werde ich als einer deiner Diener aufgenommen werden? Und dann drücken diese Gebete eine höhere Maße von ekstatischer Liebe aus. Sie sagen, wann werde ich mich wie ein Vogel, der sich nach seiner Mutter im Nest sehnt, nach dir trachten und schmachten, mein Herr? Wann werde ich so wie ein Kalb, was immer nach der Kuhmutter strebt, deine Liebe verlangen, mein Herr? Und dann die höchste Stufe, die in Madhuyarati gesprochen wird, der Anhaftung einer Frau zu ihrem Mann. Wann werde ich genauso wie die Ehefrau, die ganze Zeit passiv ist in Abwesenheit ihres Mannes und nicht sich zeigt in der Öffentlichkeit, die aber nur wartet auf ihren Mann und sich festlich schmückt, um ihrem Mann zu dienen, wenn ihr Mann auf der Schwelle des Tores erscheint. Ne? Wir können uns das bestimmt vorstellen. Das ist ein Ausdruck nach vertrauter, ehrlicher Liebe, den Vritasura sagt. Das ist sehr erstaunlich und sehr intensiv, diese Gebete, die natürlich darauf hinweisen, dass es ihm sehr, 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 wie soll ich mich ausdrücken, spirituell zumute war. So, die Frage wird erhoben, wie konnte dieser Mensch, der ja wirklich in Rajas und Tamas war, diese Gebete sprechen? Und die Antwort wird gesagt, Bhakti ist eben nicht abhängig von den Erscheinungsweisen, auch nicht von Rajas und Tamas. Ich glaube, dass zunächst einmal wir in der Vedenakademie jetzt anfangen, uns in besonderer Art und Weise Gedanken zu machen. Denn es ist ja eins der Bestrebungen unserer Akademie, Menschen, die in Unwissenheit und Leidenschaft verstrickt sind, zu helfen durch das vedische Wissen. Die Grundvoraussetzung der Sattva-Gun zu zu machen. Und das ist sicherlich ein nobles Interesse, denn und ein nobles Ziel in unserem Leben, denn wir haben nun mal gesehen an uns selber, dass sich in Sattva-Gun leichter das die Bhakti ausüben lässt. Mir fällt es immer ein, wenn man die Bodhis sieht, wie sie manchmal von Tamas, das heißt traurigen Gedanken und so depressiven Phasen, geschädigt werden und dann nicht so gute Möglichkeiten zur Bhakti im Herzen haben. Habt ihr bestimmt auch bei euch schon gesehen. Wenn da Tamas und Rajas ist, dann ist es einfach schwieriger. Aber es ist zur gleichen Zeit interessant zu sehen, dass diese Erscheinungsweisen Sattva nicht Bhakti gebieren. Man muss dann immer noch die Bhakti-Tätigkeiten ausüben. Was denn nun ist genau Bhakti? Wir haben jetzt eine gesagt, was gehört, was es nicht ist. Und Jiva Goswami erklärt diese Frage jetzt sehr interessant. Er sagt, um eine spirituelle Tätigkeit auszuüben, kommt es eigentlich im Handeln, in demjenigen, der Handelnde, das ist nicht sein Punkt, in dem Devoti, auf die Motivation drauf an. Und er gibt eine sehr interessante Gedankenkette wieder. Er sagt nämlich, dass an und für sich für eine Handlung zwei Dinge nötig sind. Zwei Energien sind nötig, damit ich jetzt handle. Nämlich die Jnana Shakti. Ich muss Wissen haben, irgendwie. Zum Beispiel wissen, wie komme ich aus diesem Raum heraus, wenn ich jetzt die Handlung ergreife, sagen wir mal, die Treppe, ich will die Treppe hochsteigen oder will Trampolin springen, dann ist also Wissen nötig und Kriya Shakti, Tätigkeit. Und er sagt, dass per se diese beiden Energien nur Energien Gottes sind, die das Lebewesen nutzt. Und er gibt ein Beispiel dafür, ein Vers aus dem Bhagavatam. Er sagt, wenn ein Stück genauso wie dieser Shloka sagt, der wird von Narada Muni gesprochen, genauso wie ein Stück Eisen durch das Feuer anfangen kann zu glühen und Hitze auszustrahlen, so kann auch das Lebewesen nur durch die Energie des Herrn Wissen und Tätigkeiten ausüben. Interessantes Beispiel, ne? Wenn dieses Stück Eisen in Feuer gehalten wird, dann nimmt es die Qualitäten des Feuers an und trägt also diese Qualitäten. So sind auch diese beiden Dinge, die ein Lebewesen von toter Materie unterscheiden, nämlich Wissen, die Wissenskraft, Chit und Kriya, Tätigkeit. Also er bringt das auch mit Satchit einander zusammen. Diese beiden Sachen sind per se immer vom höchsten persönlichen Gott gegeben. Nur tun die Materialisten diese Kraft auf materielle Ziele richten und die Devotis diese Kraft in Krishnas Dienst einsetzen. Also alles, was du tust und was du denkst, ist immer nur möglich durch die Gnade Gottes. Und ein Devoti, der das versteht, gibt also seine Tätigkeit und seine Handlung zu Krishna. Und nun will Jiva Goswami zeigen, wie dieses Motiv, das bei dem Devoti dafür sorgt, dass er etwas gibt, also dass er seine Tätigkeiten gibt, wie dieses Motiv also dafür, wie man verstehen kann, dass dieses Motiv dafür sorgt, dass jemand Bhakti ausübt. Und zwar, also er möchte sagen, dass das Motiv entscheidend dafür ist, was für ein Ergebnis in einer Tätigkeit zum Vorschein kommt. Und zwar macht er ein sehr interessantes Beispiel. Er sagt, dass sowohl die Dämonen als auch die Suras Nektar quälen wollen. Kennt ihr das, ne? Nektar quälen? Gorahan, du verstehst? Aber beide bekamen ein anderes Ergebnis. Die Dämonen wurden vom Ruße von Vasuki schwarz gemacht und die Halbgötter bekamen Amrita. Nicht? Ihr erinnert euch bestimmt an diesen Fall. Die Halbgötter und die Dämonen wollten den Ozean der Milch quälen, um Nektar zu bekommen. Und die Halbgötter die Diener Krishnas sind, wollten also diesen Topf haben, und die Dämonen wollten diesen Topf haben, und beide benutzten Vasuki, die Schlange, so als die machtvolle Schlange, Vasuki als Quirlstab, nicht Quirlstab, als, würde man sagen, Quirltau, um das für Frank die richtige pragmatische Sprache zu tun, als Quirltau. Ne? Und sie quirlten und quirlten, wie war das noch? Dann wollten die Halbgötter, die gingen zum Haupt Vasukis, und die anderen, die Dämonen, gingen zum Schwanz. Und Vishnu, der wusste, dass, wie das gehen würde, rief dann aus und sagte zu den Halbgöttern, zu den Dämonen, wie könnt ihr euch mit dem Schwanz zufrieden geben? Der Schwanz ist immer das Ende einer Sache. Ihr müsst den Anfang einer Sache, das heißt die Kopf-Vasukis haben. Und dann stritten sich die Dämonen fürchterlich und sagten zu den Devatas, wir wollen aber den Kopf und ihr sollt den Schwanz nehmen. Und dann, okay, tauschten sie und fingen an zu queren. Und Vasuki fing an, unter der Last des Querens Feuer und Galle zu spucken, worauf die Dämonen total schwarz wurden und die Halbgötter sich freuten, dass sie am Schwanz zogen. Sie querten und der Vers eben sagt, weil die Devatas Krishna zufriedenstellen wollten letztendlich und die Dämonen sich selber, haben sie unterschiedliche Ergebnisse bekommen. So, hier ist im Grunde genommen, sagen wir mal, der Anfangspunkt von unserer Bhakti zu suchen. Hier müssen wir in unserem Herzen schauen und hier müssen wir in unserem Herzen auch dran arbeiten. Der Motivation, durch seine Tätigkeiten Krishna zufriedenzustellen. Da ist an diesem Punkt entscheidet sich, ob du Bhakti ausüben wirst oder nicht. Deine materiellen Qualifikationen sind kein Hindernis und auch nicht unbedingt Vorteile bei der Ausübung von Bhakti. Materielle Qualifikationen und Disqualifikationen sind in dem Sinne also nicht für Bhakti, für diese spirituelle Tätigkeit verantwortlich. Was verantwortlich ist, ist ganz allein deine Motivation, dein Wunsch, Krishna zufriedenzustellen. Das Leben eines Menschen wird sich oder eines Devotis wird sich auch dann erst schlagartig verändern, wenn der Devoti in seinem Herzen die Motivation findet, Krishna zufriedenzustellen. Oder, um es jetzt auch ein bisschen einfacher noch auszudrücken, wenn der Devoti eine Frage stellt. ich durch mein Handeln Krishnas Plan nützlich sein? Diese Frage, ich will sie nochmal für euch stellen. Wie kann ich durch mein Handeln Krishnas Plan nützlich sein? Oder in Englisch, how can my actions be useful for the plan of my Lord? Diese Frage wird dafür sorgen, dass sich dein Leben schlagartig verändern wird, weil es eine Frage ist, die etwas mit der Grundmotivation zu tun hat, die für Bhakti nötig ist, nämlich, dass man den Herrn zufriedenstellen will. Es ist sicherlich für uns als Devotis wichtig, dass wir uns mit unseren Anattas beschäftigen, dass wir die Hindernisse auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes in Betracht ziehen, dass wir auch eine gewisse Art von Persönlichkeitsanalyse machen. Warum bin ich so und warum komme ich immer wieder in die gleichen Situationen, die mir wehtun und die anderen wehtun? Das ist sicherlich alles, sind alles wichtige Dinge. Und ich muss euch sagen, dass ich in der Vergangenheit über viele Jahre persönlich dachte, dass es sehr wichtig ist, die Devotis in diese diesen Fragestellungen zu bringen. Denn wir haben damals in der alten Zeit, sagen wir mal, sehr ignoriert. Und haben große Schwierigkeiten gekriegt. Aber ich denke, dass es auch sehr wichtig ist für einen Devotee, der auf der Ebene des hingebungsvollen Dienstes Zuflucht suchen möchte und der sein Leben in Krishnas Hand geben möchte, zusätzlich zu diesen Fragen, zu dieser Hauptfrage zu kommen. Wie kann ich etwas tun, was Krishna nützlich ist? Oder, um es ein bisschen philosophischer auszudrücken, dass man die Motivation in seinem Herzen anfächert, etwas für Krishna zu tun. Also wirklich Krishna zufriedenzustellen. Bitte, trink einen Schluck. Ja. Trink einen Schluck. Gut. Ja, das ist meine kurze, spontane Vorlesung. Ich hoffe, dass ich etwas sagen konnte. Es waren drei Punkte. Ich möchte sie noch einmal zusammenfassen. Wir haben uns heute damit beschäftigt, wie die Gunas, das heißt die Erscheinungsweisen, die alles in dieser Welt regulieren, nicht verantwortlich sind für das Bhakti. Alle Tätigkeiten, die wir tun, Kriya Shakti, das ist der Gedankengang, brauchen Kriya Shakti und Jnana Shakti. Das sind zwei Kräfte, die mit dem höchsten Herrn verbunden sind, die beim höchsten Herrn ruhen sozusagen und mit denen er die Lebewesen in dieser Welt und außerhalb dieser Welt gesegnet hat. Deswegen sagen die upanishadischen Texte, ist der Herr, der tut, der Herr, der sieht, der Herr, der denkt und so weiter. Nicht? Sie tun das alle auf den Herrn tun. Was wir tun können, ist durch das Entwickeln der Motivation, Krishna zu dienen, diese Kräfte, die so und so immer in jedem Fall vom Herrn kommen, auf den Herrn zu richten und ihn versuchen zufriedenzustellen. Es ist so wie ein Bad in der Ganga, so sagen uns die alten Texte, wo der Devote Gangeswasser aus der Ganga schöpft und es zu Ganga zurückopfert. Habt ihr das schon manchmal gemacht? Ja, sehr schön. Man sagt dazu dann Verse, Mutter, ich habe nichts, was ich dir geben kann, als nur dein Wasser, dein Wasser. Aber mit dem Wasser zusammen gebe ich dir meine Liebe und den Gaben. Sehr schön. Wir kommen gerade von der Ganga und haben das öfters natürlich gemacht. Das ist, wo der Devotee aussagt. Kriya Shakti und Jnana Shakti sind deine Kräfte, mein Herr. Sind nicht meine. Ich stelle mich aber jetzt in deinen Dienst zur Verfügung. ist der Vers geläufig.
Wie passt das zusammen mit der Aussage, dass Bhakti nichts zu tun hat mit der Erscheinungsweise, in der man sich befindet? Also,
ja, du müsstest, glaube ich, die Frage präzisieren.
Ja, du gabst ja das Beispiel von dem Vrasura,
ja,
der in Tamas und Vrasas.
Ach so, ja. Ach so, ja. Ja, Bilder, ja.
Und als Beispiel, du sagtest, es ist förderlich, aber es ist nicht letztlich.
Hat nichts mit Bhakti in dem.
Kausal
in
der Natur.
Ja, kausal, ja.
Die Erscheinungsweise, in der man sich befindet und die Empfindung, ja, von Bhakti vor Ort liegt.
Ach so, ja, jetzt verstehe ich. Also bei Vritasura ist es ein besonderes. Das Vritasura-Beispiel leitet sich nur dazu her, dass also da kein kausaler Zusammenhang besteht zwischen Bhakti und der Erscheinungsweise der Tugend, denn selbst das Gegenteil, Rajas und Tamas haben den ja nicht daran gehindert, das zu machen. Das ist also für das zuständig. Das Beispiel Vritasuras Fall war natürlich ein ganz, ganz spezieller Fall. Der war der verfluchte große Geweihte, Chitraketu. Und dieser Chitraketu-Funken hat da sozusagen, dieser Bhakti-Funken hat dann gefunkt in diesem Beispiel, wenn du so willst. Wie es ist, wenn dann Bhakti da ist, dann ist Bhakti Devi, wird wie mit einer Königin verglichen, die Einzug nimmt, habe ich jetzt gelesen, bei Bhaktivinoda Thakur im Herzen. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn eine Königin irgendwo Einzug nimmt? Dann wird erstmal aufgeräumt. Alles Schmutzige wird weggetan, denn sie ist ja eine Königin. Die Straßen werden wahrscheinlich mit Eimern gewaschen. Die Sitzplätze werden sauber gemacht. Die alten Gärten werden getrimmt und hochgezogen und so weiter. Und so ist es. Wenn Bhakti im Herzen eintritt, nimmt, dann gehen die niederen Erscheinungsweisen weg. Und der Vers sagt weiter, dass dann transzendentale Tugend im Herzen bleibt. Nicht normale Goodness, also normale Tugend, sondern transzendentale Tugend, die zu Vijnanam führt, einer Verwirklichung des Herrn. Aber es ist interessant, diese Bhakti, von der Gadadhar eben gesprochen hat, kommt durch zwei Vorgänge, durch das Hören der transzendentalen Schrift und das Dienen eines Bhagavatam. Das war ein Devoti, Diensterweis durch seine Tätigkeit. Aber klar, durch diese beiden Sachen wird sehr an der Motivation gearbeitet. Sehr. Dass du dann wirklich Krishna dienen willst. Ich habe gehört.
Ja, sind diese beiden Dinge auch die Voraussetzung, diese Motivation zu haben, nur zu bekommen, Krishna dienen zu wollen? Oder ist das nicht etwas, was vorher bestimmt ist, oder was feststeht, wenn sie Krishna dienen zu wollen oder nicht zu wollen?
Ach so, kann man überhaupt die Motivation entwickeln, auch wenn man sie vorher vielleicht noch nicht gehabt hat? Oder wo kommt sie her, die Motivation? Dieser Impuls zur Bhakti, wie die Schriften das immer sagen, ist Bhakti Yadrichaya. Yadrichaya heißt nicht durch von materiellen Quellen kommend. Es kommt von sich selber. Und Bhakti kommt, das heißt, Bhakti kommt vom Bhakti. Du musst also irgendwo mit Bhakti, mit der Bhakti-Shakti in Kontakt kommen, um Bhakti ausüben zu können. Und dann wird immer gefragt, wo denn wo denn die Bhakti, Vrindavan Das Thakur sagt, dass die Bhakti dass die Bhakti natürlicherweise in vier Quellen ruht. Und zwar, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, im Heiligen Namen und dann in drei Arten von Devotis: Tulasi, Ganga Devi und ja, dem wandernden Devoti. Da ist also Bhakti drin. Actually, er sagt im Bhagavatam, er erwähnt in dieser Kategorie nicht, jetzt habe ich es endlich, nicht den Heiligen Namen, aber wir wissen auch, dass im Heiligen Namen Bhakti ist, aber anyways, das ist jetzt ein anderer Punkt. Im Bhagavatam, also in der transzendentalen Schwingung des Bhagavatams, da ruht Bhakti, und in diesen drei Arten von Devotis, also erwähnt Ganga Devi, Tulasi und den Herzen des Devotis. Da ist Bhakti gegenwärtig. Und wenn man mit diesen in Kontakt kommt, ohne Blockaden, sag ich mal, oder ohne Apparatas zu begehen, dann kann hier ein Transfer von Bhakti stattfinden. Jiva Goswami zitiert diesen unglaublichen Schlogan, den ich so nice finde, den hat er von Bhakti Rasamrita Sindhu von Rupa Goswami. Ich weiß nicht, ob Rupa Goswami ihn komponiert hat, diesen Schlogan, aber er verwendet ihn. Und zwar sagt hier ein Devotee, gibt sein Erstaunen er ist wirklich erstaunt. Er hatte das nicht geplant. Er sagt, wieso fühle ich mich jetzt plötzlich so Bhakti-mäßig? Ich lache und ich weine und ich, mein Geist ist nur mit Krishna. Was ist los mit mir? Was könnte wohl die Ursache dafür sein? Und der Devotee ist also wirklich überrascht, wie eine Frau, die plötzlich zu einem Kind gekommen ist und so, wo kommt denn das jetzt her? Nicht? Also die das nicht geplant hatte in dem Sinne. Das gibt es heute in unserer kontemporären westlichen Zivilisation öfters. Also das ist von welcher Party? Ne? Also ich habe Bekanntinnen gehabt, ich habe in solchen Kreisen verkehrt von intelligenten, hochaufgeschlossenen jungen Mädchen, die ja eben in Tamas und Rajas gelebt hatten, ne? Die das nicht wussten. Das war manchmal, gab es da peinliche Situationen, dann kam die, was warst du das? Oder? Also mein Freund wurde mal gefragt, so, und ich kann mich nicht erinnern, ich glaube nicht. Also so richtig so. Ja, unsere Zivilisation, die hat schon Fehler. So, der Devoti fragt sich so auch. Also, er hatte es nicht geplant, dass er jetzt in Ekstase war. Wieso bin ich jetzt so in Ekstase? Was ist die Ursache? Wo kommt das her? Und dann denkt er nach und kommt dazu, einen Tag zu isolieren. Er sagt, vor ein paar Tagen war ich in meinem Hause und führte meine normalen Haushaltsaktivitäten auf. Und da sah ich plötzlich diesen Mahabhagavata vor meiner Tür. Er konnte gar nicht aufrecht gehen. Er weinte andauernden Band. Er chantete und rief aus, Ha Krishna, Ha Gauranga. Ne, Gauranga weiß nicht. Ha Krishna, Ha Krishna. O Krishna, O Krishna. Und das muss daher kommen. Dieser Devote ging also, der ist da nur an der Tür vorbeigegangen. Ha Krishna, Ha Krishna. Der hat er also nur in der Zeit gesehen, die es braucht, Geschickte für den Devotee, von dem linken Türbalken zum rechten Türbalken zu gehen. Das geht relativ kurz. Also das ist fertig. Und so sagt er, da ist die Berührung mit dem Devotee. Ja. Raghunathdas Goswami sagt, dass es sehr selten ist, in dieser Welt solche Devotees zu treffen. Die nur so sind. Meistens werden die in der westlichen Gesellschaft, also in der Gesellschaft werden, das ist sehr selten, solche zu treffen. Deswegen sagt Raghunath Goswami, das ist meine große Hoffnung immer. Oh Giriraj, du bist der größte Devotee. Ihr habt vielleicht gemerkt, wenn ihr am Fuße von Giriraj seid und euch auf Giriraj einlässt und chantet vor Giriraj, Kinder, geht zu Giriraj. Ne? Da kann man sich dort hinsetzen und einfach nur halten. Und da kommt was ins Herz. Deswegen sind wir so begeistert von unserem Giriraj-Seminar. Also ist ja eigentlich nur ein Trick, die Devotees, ein Trick nicht, ein Weg, die Devotees in den Schoß von Giriraj zu locken. Dass sie da mal sitzen und vielleicht einmal sich in Richtung Giriraj hinsetzen und in Liebe und Hingabe die heiligen Namen beten. Und dann kommt der Rest schon von alleine durch Giriraj. Das ist der ekstatische Devotee in Kali Yuga. Gut. Also die Motivation, Ishan, um auf deinen Punkt zu kommen, ist eigentlich Bhakti, das in das eigene Herz kommt. Also es gibt zum Beispiel in dem Sinne, in dieser Welt gibt es Motivationsseminare. Schon mal gehört? Dann wird so richtig, wenn die Leute so richtig auf Vordermann gebracht, so richtig zu so einer Art von Leidenschaft hochgebracht, Herbe Live treffen. Und dann wird jeder nur noch verkaufen und sieht nur noch Frankies und Teuros vor sich. Also hochgeht. Und jetzt, ihr schafft es, Kinder, ihr schafft es, wenn sie voll gepumpt. Und hier gibt es noch für euch den speziellen Benefit-Trank von Herbalife. Die dürfen ein Glas umsonst trinken. Nicht? Und dann sind sie motiviert und dann geht es los. So geht es in der Bhakti eigentlich in dem Sinne nicht. Natürlich gibt es auch anfeuernde Worte von Devotees, aber es geht hier wirklich, dass Bhakti in unser Herz kommt. Und dann kannst du Bhakti ausüben. Lasst uns nicht täuschen durch unsere Tätigkeiten, die wir ausüben. Da hatte ich ein nice Gespräch mit einem Devotee. Du kannst tatsächlich den ganzen Tag tätig sein, aber noch nicht in der Bhakti sein. Und du wirst dann, wirst dann die normalen Ergebnisse einer Tätigkeit haben. Vielleicht inspiriert sie dich oder vielleicht bist du ausgepowert am Ende des Tages. Ne? Bhakti ist was anderes. Das ist sehr wichtig, das zu unterscheiden, sodass wir eben nach dem Richtigen suchen können. Nun musst du, Ishan, will ich auf deine Frage auch sagen, jeder kann motiviert werden, auch der unmotivierte ältere Devotee kann motiviert werden, denn das ist etwas, was für die Seele natürlich ist. Nicht? Auch der Devotee, der in seinem Leben, also das kommt durch die Gnade Krishnas. Das kommt. Du musst halt wissen, wo die Quellen sind, wo man es herkriegt. Die heiligen Schriften, Bhakti Granthas, haben so eine Kraft. Zum Beispiel Brihad Bhagavatamrita. Lest Brihad Bhagavatamrita. Das ist so Bhakti motivierend, wenn man so will. Nicht das so viel, oder um es in unserer philosophischen Sprache auszudrücken, dass die Bhakti Shakti sehr drin enthalten. Und habt Gemeinschaft mit Devotees, die Bhakti in ihrem Herzen tragen. Dient ihnen demütig Wenn ich solche Vorlesungen gebe, wie die heute, ihr merkt ja, das sind Themen, die mich persönlich sehr ansprechen, dann, wenn ich solche Vorlesungen gebe, wie heute, dann überlege ich mir immer, wie könnte das, was du jetzt sagst, den Devotis, die dir zuhören, nützen? Wie könnten die Devotis dazu kommen, das anzuwenden? Denn man sieht ja Devotis. Devotis, das mag euch nicht immer so klar sein, weil ihr noch selber nicht so in der Rolle steht, wo von euch das erwartet wird, dass ihr den Inspirationen gibt. Nicht? Wo euer Wert fast nach der Kraft bewertet wird, Inspiration zu verteilen. Das ist ja bei Sannyasis so. Die Sannyasis, die Leute inspirieren können, werden häufig eingeladen und so weiter und so fort. Nicht? Also ich überlege natürlich von morgens bis abends, weil ich, das ist, deswegen kriege ich ja Prasadam. Sage ich jetzt mal humorvoll. Wie könnte das Krishna-Bewusstsein funktionieren für die Devotis, die dir zuhören, die noch so von den Gunas bedeckt sind, von den Erscheinungsweisen bedeckt sind? Ich habe immer eins festgestellt bei den Devotis. Es ist bestimmt interessant, jetzt mal aus meiner Sicht, dass ihr mal seht, wie ich euch sehe. Die Devotis haben alle einmal diesen Geschmack vom Bhakti. Die kennen den Geschmack von Bhakti, die wissen, wie sich das anfühlt. Die können das nicht immer intellektuell oder philosophisch bezeichnen. Die sagen dann einfach, ich bin gut drauf. Unsere Hare Krishna-Devotees sind ja bekanntlich nicht sehr philosophisch. Die sagen dann einfach, besonders wenn es Samadhi-Devotees sind, ich fühle mich einfach gut und so weiter. Die fühlen sich dann, das sieht man dann so an, dann rennen sie und da haben sie das gewisse Leuchten in den Augen und tun alles und unmöglich gibt es nicht, für sie sind in dieser Hochstimmung. Und manchmal ist da eben auch Bhakti dabei, es ist nicht nur die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Das kann man deutlich sehen. Vielleicht Vertrauen ist da drin in ihrem Herzen und Begeisterung für Krishna und so weiter. Und seht mal, die Tatsache, dass wir das eben schon erfahren haben, macht uns zu Menschen, die letztendlich wissen, dass die Lösung für ihr Leben dort ist. Wir haben das erfahren. Nicht, das ist für uns die, psychologisch würde man sagen, die liminal experience. Das ist die Erfahrung, die über unseren eigenen Grenzen liegt. Für den normalen Menschen ist das Sexualität. Diese Erfahrung, die ihn immer wieder motiviert. Aber für uns, die einfach so ihn beflügelt und da ist er so begeistert für und ist eben seine stärkste materielle Erfahrung. Aber für den Devotee könnte auch diese Erfahrung nicht die Erfahrung im Krishna-Bewusstsein ersetzen, weil die Erfahrung im Krishna-Bewusstsein eine einzigartige Qualität hat, die eben nicht in materiellen Tätigkeiten zu finden ist. Eine Qualität, die seine Seele anspricht und die er will. Also die Devotees brauchen Bhakti, die brauchen diese Erfahrung, um als glückliche Menschen zu funktionieren. Allerdings sehe ich bei Devotees, dass die Devotees nicht immer dass ihnen das nicht so klar ist, dass sie sich verstreuen, dass sie viel verzweigt sind und dass sie dann, weil ihnen das nicht so klar ist und weil das Vertrauen nicht so da ist, dass sie dann das woanders probieren und enttäuscht sind. Ich sehe in meinem Leben zum Beispiel, und Gadada hat mir mal gesagt, du hast auch eine günstige Planetenkonstellation, du hast einen Ketu sehr stark, prominent und so. Ich sehe in meinem Leben einfach, und ich glaube, das ist was mich bisher immer wieder gerettet hat. Ich kann also deutlich verstehen, dass mein Glück nur bei Krishna liegt. Das ist mir sehr, sehr klar. Also das weiß ich einfach. Ich bin auch ein Mensch wie ihr, der auch, zum Beispiel, ich benutze manchmal das Wort, jetzt muss ich mich zerstreuen, also einfach nur um den Druck, den man sich macht, manchmal ein bisschen zu verlagern, also wie eine Yoga-Übung, die man manchmal macht. Aber mir ist sehr, sehr klar, dass mein Glück nur bei Krishna liegt. Das weiß ich einfach. Also das ist einfach. Und ich glaube, es ist diese Sache, die manchen, die, wo ich es einfach noch nicht so klar sind, weil sie vielleicht noch Erfahrung brauchen. Ich weiß nicht, weil sie auf einem Entwicklungsweg sind vielleicht. So, gut. Das habe ich nur so gesagt, Ishan, weil deine Frage war so auch so persönlich irgendwie. Ne? Wie man zu dir, ist ja ein erzpersönliches Thema. Wie kann man denn motiviert werden? Ne? Für Bhakti, diese, ich will jetzt für Krishna was machen. Da muss man hingehen zu den Quellen dieser, und das ist die Bhakti. Motivation in Bhakti heißt nichts anderes, dass Bhakti selber in deinem Herzen sein muss. Das ist also anders als ein normales Motivations, wo du irgendwie, oh ja, wenn ich das tue, kriege ich Geld oder steige auf in der Herbalife. Also hoffentlich kriegen das jetzt nicht die Modis, die Herbalife vertreiben. Und dann bin ich wieder unten durch dafür ein halbes Jahr. Nicht? Mama, die klatscht dann. Was? Ach, sie hat eine Übersetzung. Oh, sorry. Sorry, Mama. Kannst du mir noch einmal verzeihen in deinem Leben? Gut. Ich dachte, du erzählst jetzt, wen ich da Geister haben könnte. Bitte entschuldige. Du bist jetzt sehr hoch gestiegen in meiner Wertschätzung, weil du eben keine Klatschtante bist. Überhaupt nicht. Sie hat es nur übersetzt und ich dachte, sie fangen jetzt an gleich. Gut. Wir haben hier ein gesundes Ende erreicht. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute für euren Suchertätten Tag. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Sisi Goni Thai ki jai. Go Premanandi. Hare Hare Hare.